Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Im letzten Vortrag haben wir gesehen, wie wichtig der Begriff der Information ist. Tatsächlich könnte man es so formulieren, dass dieses Universum und Leben in der Welt wortbasiert ist. Für mich die bloße Tatsache, dass Teile zumindest der Natur mathematisch beschreibbar sind, ist ein Indiz, dass eine Intelligenz, Gott, hinter dem Universum steht. Darüber hinaus die Tatsache, dass in jeder lebendigen Zelle wir die DNS-Moleküle haben, mit Information drauf gespeichert in einer chemischen Sprache, aber doch echt Information, ist ein weiterer Indiz, dass dahinter eine Intelligenz steht. Und das spricht von Übernatur. Das spricht von Wunder. Einige meiner naturwissenschaftlichen Kollegen sagen, dass für sie Wunder ganz unmöglich sind. Das spricht von Übernatur. Das ist gegenwissenschaftlich, das kann die Naturwissenschaft heute nicht tragen. Damals, als die Leute ziemlich primitiv waren, ist es verständlich, dass sie an Wunder geglaubt haben, aber heute ist es nicht mehr möglich. Dagegen ist die Tatsache, dass das Christentum, ganz im Herz des Christentums, ist nicht bloß ein Wunder, sondern mehrere Indizien von Übernatur. C.S. Lewis hat mal geschrieben, der erste Fakt in der Geschichte der Christenheit ist eine Gruppe von Menschen, die behaupten, sie haben die Auferstehung gesehen. Wenn sie gestorben wären, ohne jemanden dazu zu bringen, dieses Evangelium zu glauben, wäre keines der Evangelien je geschrieben worden. Den ersten Christen zufolge gäbe es also ohne die Auferstehung einfach keine christliche Botschaft. Paulus schreibt, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos, inhaltslos aber auch euer Glaube. So, das heißt, dass ganz im Kern der christlichen Botschaft ist das Wunder der Auferstehung Jesu. Und ohne dieses Wunder gibt es keine Botschaft, gibt es kein Christentum. Wunder sind Basis des christlichen Glaubens. Und Christopher Hitchens hat mal geschrieben, ich würde sagen, wenn Sie nicht glauben, dass Jesus von Nazareth der Christus und der Messias war und dass er von den Toten auferstanden ist und durch sein Opfer unsere Sünden vergeben sind, dann sind Sie wirklich kein Christ. Und das ist die Auffassung eines Atheisten. Er hat deutlich gesehen, was der Inhalt der christlichen Botschaft im Grunde ist. Und so wollen wir über Wunder sprechen, aber vor allem das Wunder der Auferstehung. Auferstehung in Griechisch heißt Anastasis, wieder aufzustehen, physikalisch wieder aufzustehen. Und wir denken an die wunderbare Aussage von russischen Christen, zu Ostern, Christus voskries, voistinu voskries. Jesus ist auferstanden, in Wirklichkeit ist er auferstanden. Und wie Lewis zitiert hast, und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann war unser Predigen wertlos und auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Ohne die Auferstehung Christi gibt es keine Botschaft. Und jetzt kommt die Einwand von der Naturwissenschaft. Dawkins hat so formuliert. Im 19. Jahrhundert war es für einen gebildeten Menschen zum letzten Mal möglich, an Wunder wie die Jungfrauengeburt zu glauben. ohne dass es peinlich gewesen wäre. Hackt man genauer nach, so sind viele Christen auch heute noch so loyal, dass sie Jungfrauengeburt und Auferstehung nicht leugnen wollen. Andererseits ist es ihnen aber peinlich, denn mit ihrem rationalen Verstand wissen sie, dass es absurd ist. Also wollen sie lieber nicht gefragt werden. Das ist nicht der Fall von Christen wie mir. Und hier sind eine Reihe von maßgebenden Physikern, die fest an die Auferstehung und die Wunder Jesu glauben. Professor Sir John Polkinghorne, Physiker, Quantenmechaniker, Professor Peter Hegele, Sir John Houghton, der hat die IPCC geleitet und Nobelpreis dafür gewonnen. William Phillips, Physiker, Nobelpreisträger. Alle glauben an die Auferstehung. Aber wenn es zu Wunder im Allgemeinen kommt, ist es wichtig, ein bisschen vorsichtig voranzugehen. Francis Collins, den ich zitiert habe vorhin, der ehemalige Leiter der menschlichen Genomprojekt und überzeugter Christ, der an die Auferstehung Jesu glaubt, sagt, es ist wichtig, dass ein gesunder Skeptizismus angewandt wird, wenn man potenziell wundersame Ereignisse interpretiert. Damit die Integrität und Rationalität der religiösen Sichtweise nicht in Frage gestellt wird. Das Einzige, was die Möglichkeit von Wundern schneller tötet, als ein überzeugter Materialist es jemals vermag, ist, allen natürlich erklärbaren Dingen sofort Wunderstatus zuzugestehen. Das heißt, wir müssen zwischen Naturereignisse wie Blitz und Donner und so weiter und echte übernatürliches Eingreifen Gottes unterscheiden. Das Wort Wunder wird oft für Dinge verwendet, die nicht unser Thema sind. Zum Beispiel, es ist ein Wunder, dass sie ihre Prüfung bestanden hat. Davon ist nicht unsere Rede heute. Im 18. Jahrhundert, der sehr bekannte schottische Philosoph David Hume hat so geschrieben: Ein Wunder ist eine Verletzung der Naturgesetze. Und da eine feststehende und unveränderliche Erfahrung diese Gesetze gegeben hat, so ist der Beweis gegen ein Wunder aus der Natur der Sache selbst so vollgültig, wie sich eine Begründung durch Erfahrung nur denken lässt. Und Hume hat erklärt, genau was er gemeint hat. So ist es kein Wunder, wenn ein anscheinend Gesunder plötzlich stirbt. Denn eine solche Todesart ist zwar ungewöhnlicher als eine andere, aber doch häufig beobachtet worden. Aber es wäre ein Wunder, wenn ein Toter ins Leben zurückkehrte, weil das zu keiner Zeit und in keinem Lande jemals beobachtet worden ist. Es steht daher notwendig, eine gleichförmige Erfahrung jedem wunderbaren Ereignis entgegen. Sonst würde das Ereignis nicht diesen Namen verdienen. Hume ist sehr einflussreich. Und viele Naturwissenschaftler, die ich kenne und in vielen Büchern, wir treffen seine Einwand gegen Wunder. Aber seine Aussagen sind sehr verwirrt und ganz durcheinander. Es ist klar und es ist gut, dass er das sagt, dass es wäre eine Wunder, wenn ein Toter ins Leben zurückkehrte. Aber dann sagte, dass das zu keiner Zeit und in keinem Lande jemals beobachtet worden ist. Aber das ist falsch. Die ganze Situation der Auferstehung Jesu zeigt uns, dass Jesus ist beobachtet worden nach dem Tod und ist seinen Jüngern erschienen. So müssen wir das auseinandernehmen. Der erste Punkt ist aber, dass Wunder, Verletzungen der Naturgesetze sind. Das ist auch ein totales Missverständnis. Stellen wir die Frage, was sind Naturgesetze? Naturgesetze erfassen Ursache-Wirkungszusammenhänge. Und sie nicht nur beschreiben, was in der Vergangenheit geschah, sondern vorausgesetzt, dass wir nicht auf Quantenebene arbeiten, können Naturgesetze erfolgreich vorhersagen, was in Zukunft geschehen wird. Zum Beispiel, wir können Menschen auf den Mond landen und wir können vorhersagen, wenn ein Sonnenfinsternis oder Mondfinsternis geschieht. So, weil die Naturgesetze so sind, viele Wissenschaftler sind davon überzeugt, dass das Universum ein geschlossenes System von Ursache und Wirkung ist. Aber das ist falsch, wie ich bald zeigen werde. Aber zunächst eine kulturelle Einwand. Wir merken bei Hume, dass er meint, dass die Leute damals konnten an Wunder glauben, weil sie die Naturgesetze nicht kannten. Und dieser Einwand kommt sehr oft vor. Glaube an Wunder im Allgemeinen und die Wunder des Neuen Testamentes im Besonderen ist in primitiven vorwissenschaftlichen Kulturen entstanden, in der die Menschen noch nichts von den Naturgesetzen wussten und Wundergeschichten deshalb bereitwillig akzeptierten. Aber das ist auch offensichtlich falsch. Zunächst einmal kann man ein Ereignis nicht als anormal erkennen, wenn man nicht weiß, was normal ist. Und in der Antike kannte man das Naturgesetz, dass ein Leichnam nicht einfach aus dem Grab aufersteht, genauso gut wie heute. Die kannten dieses Naturgesetz. Und wir können das so formulieren in einer verwandten Einwand und eine Illustration. Heute sagt man, wir wissen, dass es Naturgesetze gibt und wir können sie beschreiben. Deshalb sind Wunder unmöglich. So, hier ist ein Bild von einer Schublade und ich tue einige Euro in diese Schublade. Sagen wir mal, Woche Nummer 1, 10 Euro im Schublade gesteckt. Und dann Woche 2, 20 Euro wird in die Schublade eingesteckt und 10 Euro in Woche Nummer 3. So insgesamt 40 Euro. Und dann in der fünften Woche komme ich zur Schublade und finde nur 10 Euro dort in der Schublade. So, was ist passiert? Sind die Gesetze der Arithmetik gebrochen, dass 10 plus 10 plus 20 nicht gleich 40 ist, sondern ist jetzt 10, so die Gesetze der Arithmetik gebrochen sind? Oder sind die Gesetze von Deutschland gebrochen? Das heißt, ein Dieb hat eingegriffen und 30 Euro gestohlen. So offensichtlich ist es der Fall, dass 30 Euro gestohlen worden sind. Aber wie weiß ich das? Die Tatsache, dass die Gesetze der Arithmetik nicht gebrochen wurden, ist Indiz, dass ein Dieb die Gesetze des Staates gebrochen hat. Das heißt, in diesem Vorfall, die Gesetze der Arithmetik sind nicht gebrochen worden, sondern die Gesetze des Staates. Das ist ein sehr einfaches Bild. Aber wenn wir abstrahieren davon und denken darüber nach, ich sagte, dass Hume hat geglaubt, dass diese Wirkung und Ursache-Wirkung-Kette ungebrochen ist. Das heißt, die Welt ist ein geschlossenes System. Mein Fehler hier bei diesem Vorfall war, dass ich geglaubt habe, dass meine Schublade ein geschlossenes System war und vielleicht das Zimmer auch. Aber es war kein geschlossenes System. Es war offen für das Eingreifen eines Diebes. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, das Gesetz in der Naturwissenschaft ist vom Gesetz im juristischen oder staatlichen Sinne verschieden. Die Gesetze der Arithmetik nicht gebrochen, die Gesetze des Staates gebrochen. Noch ein Beispiel. Newtons Gravitationsgesetz sagt mir, dass ein Apfel, den ich fallen lasse, in Richtung des Erdmittelpunkts fällt. Doch dieses Gesetz hält niemanden davon ab, einzugreifen und den Apfel aufzufangen. Das Gesetz sagt vorher, was passieren wird, vorausgesetzt, die Bedingungen des Experiments werden nicht verändert. Und das ist die christliche Position. Christen leugnen die Naturgesetze nicht. Im Gegenteil, sie betrachten sie als Beschreibung der Regelmäßigkeit und Ursache-Wirkungszusammenhänge, die vom Schöpfer ins Universum eingebaut wurden. Und die Tatsache, dass wir sie erkennen, hilft uns, Wunder zu erkennen, wo sie stattfinden. Der wesentliche Unterschied zwischen der christlichen Weltanschauung und einer Weltanschauung, die die Existenz Gottes leugnet, liegt darin, dass Christen dieses Universum nicht als geschlossenes System Ursache und Wirkung verstehen. Sie glauben, dass das Universum offen ist für Eingriffe seines Schöpfers. Und dieser Unterschied zwischen Christentum und Atheismus sehr, sehr wichtig ist. So, was ist die Schlussfolgerung von diesem Argument? Sie ist, dass die Naturwissenschaft keinen prinzipiellen Einwand zu Wunder gibt. Wunder können geschehen. Hume hat Unrecht gehabt. Und der Experte für Hume in Großbritannien für viele Jahre war ein Mensch, den ich spät in seinem Leben kennengelernt habe in der Universität von Reading. Und er hat maßgebende Bücher über Hume geschrieben. Und ich habe ihn nach dieser Tatsache gefragt und er hat mir direkt gesagt, Hume hat Unrecht gehabt. Und er sagte, ich habe Unrecht gehabt in meinen Büchern und wirklich sollte ich meine Bücher wieder umschreiben, aber ich habe keine Zeit dafür. Das war sehr ehrlich. Hume hat geirrt und leider folgen viele Leute, viele Naturwissenschaftler ihm bis heute und sagen, dass die Naturgesetze verbieten, Wunder verbieten das Übernatürliche und das ist ein totales Missverständnis. So, wir kommen zum Schluss, dass Wunder geschehen können. So, dann kommt der nächste Schritt. Ob ein bestimmtes Wunder, wie die Auferstehung, wirklich passiert ist, ist dann eine historische und keine philosophische Frage. Und die Antwort hängt von den Zeugnissen und der Indizienlage ab. Und so müssen wir einen Indizvorgang, sodass wir die Sache untersuchen können. Die meisten Indizien befinden sich im Neuen Testament. Und so eine wichtige Frage ist die Zuverlässigkeit des Neuen Testamentes. Nun, das ist ein riesiges Thema und wir haben nur ein wenig Zeit, darüber zu reden. Aber in meinem Buch Gott im Fadenkreuz gibt es einige Kapitel darüber und auch über die Indizien für die Auferstehung Jesu. Aber ich erwähne nur, dass die Belege des Neuen Testamentes viel mehr sind, als die meisten Leute meinen. Zum Beispiel gibt es über 5000 katalogisierte Handschriften des Neuen Testamentes oder Teilen davon in der ursprünglichen Sprache Griechisch. Es gibt über 9000 in frühen Übersetzungen ins Lateinische, Syrische, Koptische, Arabische und andere Sprachen. Es gibt 38.289 Zitate aus dem Neuen Testament in den Werken der Kirchenväter. Und falls sämtliche neutestamentlichen Handschriften verloren gehen sollten, könnten wir allein aus diesen Zitaten bis auf 11 Verse das gesamte Neue Testament rekonstruieren. So, die Indizien sind sehr zahlreich. Dann kommt die Frage des Alters der Manuskripten des Neuen Testamentes. Einige sind sehr alt, zum Beispiel die Bodmer Papyri in der Bodmer Sammlung in Cologne in der Schweiz, enthalten etwa 2/3 des Johannesevangeliums auf einen Papyrus, der auf 200 nach Christi datiert wird. Ein weiterer Papyrus aus dem 3. Jahrhundert enthält Teile von Lukas und Johannes. Und dann gibt es die wichtigen Chester Beatty Papyri, Papyrus 1 aus dem 3. Jahrhundert, und enthält Teile der 4 Evangelien und der Apostelgeschichte. Papyrus 2 enthält beträchtliche Teile von 8 Paulusbriefen und wird auf das Jahr 200 nach Christi datiert. Nun, das ist sehr interessant. Wieso denn? Ich höre oft die Einwand, aber das Neue Testament kann nicht zuverlässig sein, weil es so 1000 Male kopiert worden ist. Und so können wir überhaupt nicht wissen, was ursprünglich geschrieben war. Moment mal, hier sehen wir einen Text, sagen wir mal, aus 200 nach Christi. Wie oft ist dieser Text kopiert? Von dem ursprünglichen Text. Einmal vielleicht, zweimal höchstens. So in 2 oder 3 Schritte sind wir in die moderne Zeit. Diese Idee, dass der Text 1000 Mal kopiert worden sind in 1000 Schritte, ist einfach falsch. Aber was äußerst interessant ist, und das war für mich äußerst wichtig als Jugendliche, wenn ich das entdeckt habe, ich habe Latein studiert und das hat mich sehr interessiert. Ich habe nie damals die Frage gestellt, wie alt waren die Manuskripten von diesen klassischen Texten. Hier ist ein Beispiel. Der römische Historiker Tacitus verfasste um das Jahr 116 nach Christi seine berühmten Annalen. Die ersten 6 Bücher sind nur in einer einzigen Handschrift überliefert. Neues Testament 5000. Die um 850 nach Christi entstand, das heißt fast 700 Jahre nach dem ursprünglichen Text. Auch die Bücher 11 bis 16 von den Annalen sind lediglich in einer Handschrift überliefert, die man auf das 11. Jahrhundert datiert. So 1000 Jahre nach dem ursprünglichen Text. So, wir haben sehr wenig Handschriften und zwischen der Abfassung und den ältesten Abschriften liegen über 1200 Jahre. Und hier ist der wichtigste Punkt. Wissenschaftler betrachten diese Dokumente als zuverlässig, obwohl nur wenige Handschriften erhalten sind, die zudem lange nach der Entstehung der betreffenden Werke angefertigt wurden. Und das bedeutet, dass wenn wir dieselben Prinzipien, die wir zu klassischen Texten anwenden, wenn wir sie an das Neue Testament anwenden, dann ist das Neue Testament besser, bestätigt als alle klassischen Texten. So die Quelle unserer Information ist sehr, sehr zuverlässig. Und vor allem der Apostel Lukas hat sich, der Apostel Lukas ist ein hervorragender Althistoriker. A.N. Sherwin-White, ein Professor für römische Geschichte in Oxford, hat geschrieben, im Fall der Apostelgeschichte haben wir überwältigende Nachweise ihrer Historizität. Jeder Versuch, ihre grundlegende historische Zuverlässigkeit in Zweifel zu ziehen, selbst in Einzelheiten, muss heute absurd erscheinen. Und so die Schlussfolgerung ist, dass das Neue Testament ist bei weitem am besten bezeugt Dokument der ganzen Antike. Nun, wenn wir wissenschaftliche Methodik betrachten, haben wir zwei Methoden. Erstens Induktion. Wir lernen das in der Schule, verifizieren durch wiederholbare Experimente die Naturwissenschaft. Aber dann gibt es eine zweite Art, die Abduktion heißt. Das ist Inferenz zur besten Erklärung von nicht wiederholbaren Ereignissen. Zum Beispiel in der Geschichte, in der Kosmologie, in Gerichtsmedizin, in Detektivarbeit. Hercule Poirot in einem Agatha Christie-Roman sagt nicht zu den Leuten, okay, es ist ein Mord passiert, gut, wir wiederholen diesen Mord zu sehen, wer das gemacht hat. Das ist verrückt. Das ist ein einmaliges Ereignis in der Geschichte. So kann man nicht durch Induktion, durch wiederholte Experimente vorangehen. Man muss Inferenz zur besten Erklärung vorgehen. Zum Beispiel, Poirot sagt also, wenn A diesen Mord begangen hat, dann erwartet man B zu passieren. B ist passiert. Aber C ist auch passiert, was nicht möglich war, wenn A der Mörder war. So, aber wenn C der Mörder war, dann ist es klar, dass beides A und B folgen würden. So ist es wahrscheinlicher, dass B die Tatsache begangen hat und nicht A. Das ist ein Inferenzprozess. Und wir dürfen solche Prozesse anwenden im Fall der Auferstehung Jesus Christus, weil wir können die Auferstehung nicht wiederholen. Und es gibt vier wichtige Punkte hier. Erstens, dass er wirklich gestorben ist am Kreuz. Zweitens, dass er begraben ist. Und drittens, dass das Grab leer war. Und viertens, dass es Zeugen gab, dass er noch lebt. Jesus ist wirklich am Kreuz gestorben. Dafür haben wir natürlich das Zeugnis des Neuen Testamentes, der vier Evangelien und Briefe von Paulus und so weiter. Aber wir haben auch nichtchristliche Quellen aus der Antike. Zum Beispiel Josephus, ein römisch-jüdischer Geschichtsschreiber, im ersten Jahrhundert schreibt, und obgleich ihn, das heißt Jesus, Pilatus auf Betreiben der Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, würden doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu. So ausdrücklich klar, Kreuzestod, Pilatus hat ihn gekreuzigt. Tacitus, vorhin erwähnt, Senator, Historiker des Römischen Reiches, er bestätigt, dass Christus, Zitat, unter der Regierung des Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Und dann kommen wir zur modernen Zeit und die Leute, die wir fragen müssen, sind die Althistoriker. Nicht so sehr die Theologen oder Philosophen, sondern die Althistoriker. Und hier sind einige Althistoriker, die nicht Christen sind. Zuerst John Dominic Crossan, sehr skeptisch, Mitbegründer des Jesus-Seminars. Er schreibt, dass Jesus gekreuzigt wurde, so sicher wie etwas Historisch nur sein kann. Und auch der sehr skeptische Atheist Deutschland, Gerd Lüdemann, schreibt, Jesus' Tod infolge seiner Kreuzigung ist unbestreitbar. Und so kommen wir zu der Tatsache, dass er wirklich gestorben ist, aus nichtchristlicher Augen und aus christlicher Augen. Johannes, ein Augenzeuge der Hinrichtung, merkt an Jesus, dass nach seinem Speerstich eines Soldats Blut und Wasser aus der Wunde sickerten. Das lässt medizinisch schließen, dass er bereits vor dem Stich mit dem Speer gestorben war. Weil Johannes die Bedeutung dieses Symptoms kaum gewusst haben kann, ist das ein überzeugendes Element des Indizienbeweises für den Tod Jesu. Ein eindeutiger wissenschaftlicher Schluss auf die beste Erklärung. Dann der zweite Punkt. Jesus ist wirklich begraben worden. Josef von Arimathäa und Nikodemus, Mitglieder des Jerusalemer Sanhedrin, die oberste jüdische Instanz. Sie nahmen den Leichnam Jesu in einem privaten Grab, das Josef gehörte. Auch andere Zeugen sahen, wo das Grab lag, die Frauen aus Galiläa und die beiden Marias, sodass kein Missverständnis der Situation des Grabes möglich war. Und so ist Jesus begraben worden. Das Leichnam ist in einen Leinentuch aufgewickelt mit mehr als 32 Kilogramm Myrrhe und Aloe, aufgewickelt wie eine ägyptische Mumie. Und der Eingang ist von Josef mit einem großen flachen Stein verschlossen. Der Stein ist versiegelt worden auf dem Befehl von Pilatus und er hat eine Wache am Grab postieren lassen. Und so alles ist abgesichert war. Warum? Weil die jüdischen Behörden fürchteten, dass die Jünger vielleicht das Leichnam stehlen würden und sagen würden, dass eine Auferstehung stattgefunden hat. Die Jünger haben Leichnam nicht gestohlen, aber das Grab würde am ersten Tag der Woche früh leer von christlichen Frauen vorgefunden. Die kamen, um seinen Leichnam Jesu fertig einzubalsamieren. Die haben keine Auferstehung erwartet. Und dann kurz danach kamen Johannes und Petrus an und sie fanden ebenfalls, dass das Grab leer war. Und Matthäus berichtet in seinem Evangelium, dass die Ersten, die öffentlich verkündeten, dass das Grab leer war, waren die jüdischen Behörden und gerade nicht die Christen. Sie brachten das Gerücht in Jerusalem in Umlauf, dass die Jünger den Leichnam gestohlen hätten, während die Wachen schliefen. Was eine sehr eigenartige Anklage ist, wie wüssten sie, dass die Jünger den Leichnam gestohlen hätten, wenn sie eingeschlafen waren? Interessanterweise, hier waren die Gegner von Christus und die haben diese Geschichte als Propagandamittel in Umlauf gebracht. Das ist an und für sich ein historischer Indiz dafür, dass das Grab Jesu wirklich leer war. Und Michael Grant, ein sehr bekannter Historiker in der Universität von Edinburgh in Schottland, schreibt Folgendes. Auch wenn der Historiker erklären muss, dass es sich bei der Erscheinung des Jünglings um ein außerhalb des historisch belegbaren liegendes Ereignis handelt, kann er nicht bestreiten, dass die Gruft leer gewesen ist. Wohl wird die Entdeckung dieses Umstandes von den Evangelien verschieden dargestellt und darauf haben heidnische Kritiker schon sehr bald hingewiesen. Wenn wir hier aber die gleichen Kriterien wie bei anderen historischen Quellen anwenden, dann müssen wir sagen, es wird deutlich und glaubhaft festgestellt, dass die Gruft verlassen aufgefunden wurde. Eine sehr wichtige, klare, präzise Aussage eines berühmten Althistorikers. Die alten Historiker als Historiker können nur so weit gehen, aber sie geben uns die Fakten. Und Gerd Lüdemann sogar, der Atheist, sagt, als historisch gesichert darf gelten, dass Petrus und die Jünger nach Jesu Tod ein Erlebnis hatte, in dem ihnen Jesus als der auferstandene Christus erschien. Das ist ganz merkwürdig für einen Atheist. Natürlich glaubt er nicht an die Auferstehung, aber dass etwas gesehen wurde, sagt er ja. Manche Leute meinen, dass eine Halluzination gewesen sei. Aber Moment, die Experten über Visionen und Halluzinationen sagen, dass erstens normalerweise bekommen nur Menschen mit einem bestimmten Naturell und einer lebendigen Fantasie Visionen und Halluzinationen. Halluzinationen beziehen sich normalerweise auf erwartete Ereignisse. Und niemand hat die Auferstehung erwartet. Und drittens, man kann sich nur schwer vorstellen, dass 500 Menschen, die Jesus gleichzeitig sahen, wie in 1. Korintherbrief 15 berichtet wird, unter einer kollektiven Halluzination litten. Ein Psychologe, Gary Sipsi, sagt, ich habe keinen einzigen dokumentierten Fall von Gruppenhalluzination gefunden. Und viertens, Halluzinationen hätten nicht zum Glauben an die Auferstehung geführt. Und so, wenn wir das alles zusammenfassen und dazu die bloße Existenz der christlichen Gemeinde stellen, dann haben wir diese Aussage von Professor Charlie Mole von Cambridge. Wenn die Entstehung der Gruppe von Nazarenern ein Phänomen, das vom Neuen Testament eindeutig bezeugt wird, ein großes Loch in die Geschichte reißt, ein Loch von der Größe und Gestalt der Auferstehung, was schlägt dann der säkulare Historiker vor, um es zu stopfen? Die Geburt und der schnelle Aufstieg der christlichen Kirche bleiben für einen Historiker, der sich weigert, die einzige Erklärung, die die Kirche selbst anbietet, anzuerkennen, ein ungelöstes Rätsel. Und so, ich komme zu der Tatsache, dass die Auferstehung kann bestätigt werden in unserer Erfahrung. Der Herr selbst hat Folgendes gesagt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie gehört haben, werden leben. Christus ist auferstanden, buchstäblich in der Geschichte. Das ist eine Gewährleistung, dass diejenigen, die an ihn glauben, die ihn als Herr und Heiland akzeptieren, werden eines Tages, auch wenn sie im Grab liegen, sie werden seine Stimme hören und werden selbst lebendig werden. Weil dieses ewige Leben, das Jesus uns anbietet, durch Glauben an ihn, durch Buße tun und Glauben an ihn, dieses ewige Leben in uns ist ewig. Und daher werden wir nach dem Tode existieren. Mit dem Tode ist nicht das Ende, weil Jesus das bewiesen hat. Er hat durch die Barriere des Todes durchgebrochen und hat uns eine wunderbare Zukunft geöffnet. Und so komme ich zum Schluss für heute Abend mit dieser Zukunftshoffnung. Die Auferstehung in der Vergangenheit gibt uns Hoffnung für die Zukunft. Paulus schreibt, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen erdrückt werden, im Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun ein anderen mit diesen Worten. Meine Freunde, ich bin Naturwissenschaftler. Ich glaube fest an diese Aussage, weil die Naturwissenschaft, wie wir heute Abend gesehen haben, hat nichts gegen Wunder zu sagen. Und die Indizien aus der Geschichte zuerst, dass Jesus auferstanden ist, sind eindeutig klar. Aber wir können auch in unserer persönlichen Erfahrung dieses Wunder der Auferstehung prüfen, indem, wenn wir tun, was Jesus uns sagt, wenn wir ihn als Herr und Heiland akzeptieren, dann erfahren wir die Kraft der Auferstehung in unserem persönlichen Leben. Wir werden geändert werden durch seine in uns wohnende Heiligen Geist. Und durch das Leben können wir mit ihm gehen, bis eines Tages, ob wir sterben oder nicht, wenn wir seine Stimme hören und werden auferweckt oder entrückt werden. Und so sagt Paulus, werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Das ist meine Erwartung als Naturwissenschaftler und viel mehr als Christ. Und diese Erwartung ist nicht irrational, ist kein Irrwahn, ist echte Wahrheit, begründete Wahrheit, weil Jesus lebt. Gute Nacht und herzlichen Dank für das Zuschauen.
Ja, ganz herzlichen Dank, Professor Lennox, auch für diesen wunderbaren Vortrag. Dr. Lennox hat, wenn er jetzt über Wunder gesprochen hat, den Schwerpunkt auf, aus meiner Sicht, das größte Wunder gelegt, auf die Auferstehung Jesu Christi. Das ist das entscheidende Wunder auch im Evangelium. Und dabei hat er den Satz geprägt, die Auferstehung Jesu ist persönlich erfahrbar. Und genau das ist unser Anliegen auch mit diesen Abenden. Wir möchten dazu einladen, Jesus Christus persönlich anzunehmen. Mein Name ist André Tövs und ich freue mich jetzt auch wieder, Ihre Fragen an Professor Lennox weiterzuleiten, der uns nun auch aus Oxford wieder live zugeschaltet ist. Einen guten Abend wünsche ich Ihnen.
Guten Abend an alle.
Schön. Ja, so langsam gewöhnt man sich daran, diese Q&A an jedem Abend zu haben. Und ich persönlich freue mich sehr auch über den Austausch mit Ihnen. Danke für Ihre Zeit. Dann würde ich vorschlagen, starten wir auch direkt. Die erste Frage, die eigentlich auch eine persönliche Frage an Sie ist, lautet, was ist das größte Wunder, das Sie ganz persönlich erlebt haben? Möchten Sie uns davon berichten?
Das ist eine sehr interessante Frage, am Ende zu kommen, weil ich habe gerade genau gesagt, was das größte Wunder in meinem Leben ist. Es ist die Tatsache, dass Gott durch seine Kraft, durch die Auferstehung Jesu, mich ein neues Leben geschenkt hat. Und es gibt eine wunderbare Aussage darüber im Petrusbrief. Ich möchte sie lesen. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns, hat er mich, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Also das ist meine Antwort Nummer eins. Ein Wunder, die Bekehrung ist ein Wunder. Jede Bekehrung ist ein Wunder, weil es bedeutet sozusagen, dass ein Mensch empfängt etwas, das er früher nicht hatte. Das ist ewiges Leben. Und dieses Leben wird über den Tod sozusagen dauern und wird letzten Endes, wir werden letzten Endes mit dem Herrn Jesus sein. So, das ist per Definition das größte Wunder, das ich erlebt habe. Aber vielleicht doch hat der Fragesteller etwas anderes im Sinne. Weil am Anfang hörten wir eine sehr spannende Geschichte, wie jemand nach Russland geführt wurde. Und das heißt, dass wir haben von übernatürlicher, wundersamer Führung gehört. Also das ist in eine andere Kategorie, aber ist genauso wichtig. Und interessanterweise habe ich selber eine wunderbare, wundersame Führung nach Russland erfahren. Und ich weiß nicht, ob das euch interessiert, aber ich kann es in wenigen Sätzen erklären.
Gerne eine Kurzversion.
Ja, also ich war in Belgien bei einer Treffen von Kryptografen, Mathematiker, die sich interessieren in Sicherheitsmaßnahmen wie bei Geldautomaten und so weiter. Und unterwegs von dieser Konferenz war ich in einem Zug Richtung Köln. Und im Abteil war erstens zwei russische Leute von Baikal, eine deutsche Studentin und ein Vertreter vom belgischen Auslandsamt oder sowas. Und ich fing an, mit den Russen zu sprechen, weil ich etwas Russisch kann. Und ich hörte, sie waren von Baikal. Und faszinierenderweise waren sie Ökologen. Und ich habe gesagt, ist Ökologie möglich jetzt in Russland als akademisches Fach? Doch, haben sie gesagt, wir dürfen darüber sprechen. Und dann habe ich plötzlich gesagt, dürfen Sie jetzt über andere Themen sprechen, die früher verboten waren? Was für Themen? Wie Gott, habe ich gesagt. Und plötzlich, in dem Moment, habe ich einen inneren tiefen Druck. Du musst diesen Leuten eine Bibel geben. Und ich dachte, du bist, das ist verrückt. Wir fahren 120 Stundenkilometer in einer Nacht in Belgien Richtung Köln. Und dieser Gedanke kam immer wieder. Und ich sprach weiter mit den Leuten. Und dann plötzlich habe ich mich erinnert, dass drei Wochen vorher war ich bei einem deutschen Ausleger. Er hat eine schöne russische Bibel auf seinem Tisch. Und ich habe es aufgenommen und er hat gesagt, ist das von Interesse für dich? Ich kann es nicht lesen. Ja, es ist sehr schön, groß geschrieben, das wäre mir sehr recht. Ich habe es genommen. Und in diesem fahrenden Zug dachte ich, habe ich diese Bibel aus meinem Koffer genommen zu Hause oder nicht? Ich bin aufgestanden, habe hinauf, die Bibel war noch dort. Ich nahm die Bibel raus. Und ich gab es dem Mann und er ist sofort blass geworden und konnte nicht sprechen. Und ich sagte, das ist für Sie, das ist ein Geschenk für Sie. Aber wie hätten Sie das gewusst? Wie hätte ich was gewusst? Vor 6 Wochen hat er gesagt, wir haben die einzige Bibel, die wir je gesehen haben. Diese Bibel ist von uns in Sibirien gestohlen worden. Und plötzlich sagte ich zu ihm, mein Freund, glauben Sie dieses Buch? Er sagte, ich weiß es nicht, aber guck mal, sie glaubt es. Und ich wandte mich um, dort war
seine Frau und sie strahlte wie die Sonne. Ich werde es nie vergessen. Sie nahm die Bibel, sie umarmt die Bibel, sie küsst die Bibel. Ist das wirklich für mich? Ja, freilich, sagte ich, das ist für sie. Nach 5 Minuten waren sie weg. Und die deutsche Studentin sagte zu mir, geschieht das Ihnen öfters? Und ich sagte, nicht jeden Donnerstag, nein. Aber das ist unmöglich, sagte sie. Nein, sagte ich. Diesen Leute ist verboten, 75 Jahre lang die Bibel zu lesen und zu haben. Und Gott hat mich einfach als Briefträger heute Abend benutzt. Okay, wenn das der Fall ist, sagte sie, muss ich mit der Bibel anfangen. Und sie hat es getan, aber das ist eine andere Geschichte. Ich ging nach Hause und ich habe das meiner Frau erzählt. Und sie sagte zu mir, bring dein Terminkalender her. Ich war nur 2 Minuten im Haus. Ich hatte meine Koffer nicht geöffnet. Dein Terminkalender. Warum? Ich glaube, dass du bald nach Russland fahren musst. Ich sage, du bist verrückt. Wie würde man nach Russland fahren als Mathematiker? Ich sagte, warte mal, lass mich einfach etwas Zeit. Und nein, nein, sagte sie, wie würde man das machen? Ich sagte, mit einem Forschungsinstitut, Akademie der Wissenschaft, ruf sie sofort an. Und ich habe es gemacht. Und erstaunlicherweise, der Mann am Ende, normalerweise ist es eine sehr komplizierte Sache, mit viel Anträge schriftlich und so. Als der Mann am anderen Ende hörte, dass ich Interesse hatte, nach Russland zu fahren, er sagt, wir können es jetzt erledigen. Für wie lange wirst du gehen? Und meine Frau sprach zu mir, geben Sie ihm 2 Monate. Bist du sicher, mein Liebling? Ja, 2 Monate. Und das war der Anfang, aber das ist eine lange Geschichte. Nur zu bestätigen,
ja,
dass Gott uns auf wunderbare Weise führt.
Amen. Herzlichen Dank auch für diese persönlichen Einblicke. Im ersten Teil Ihrer Antwort haben Sie den Schwerpunkt auf die Auferstehung Jesu gelegt. Das ist das größte Wunder. Die Frage, die hier mit am höchsten auch geratet wurde, lautet, ist Jesu Auferstehung wirklich eine Singularität? Wie unterscheidet sich diese von den anderen Auferstehungen in der Bibel, zum Beispiel von Lazarus? Was macht die Auferstehung Jesu so besonders?
Ja, weil zuerst, Jesus hat Lazarus auferweckt und soweit wir wissen, er ist später gestorben. Aber die Auferstehung Jesu war etwas, das er von sich vorher vorhergesagt hat und ist durch die eingreifende Kraft Gottes passiert worden. Und er ist nie wieder gestorben. Und so ist es eine Singularität im Sinne, dass hier haben wir sozusagen das Brechen, der Durchbruch gegen den Tod, gegen den physikalischen Tod. Und es scheint mir sehr klar, dass es einzigartig ist. Singularität ist ein technisches Wort. Und vielleicht meint der die Frage gestellt hat, meint er oder sie, dass es ist nicht zu verstehen im Rahmen innerhalb der Erklärungspotenzial von den Naturgesetzen. Das sowieso, wie ich erklärt habe, es ist absolut der Fall. Aber es ist einzigartig, ist vielleicht ein besserer Ausdruck und ist die Basis, ist sozusagen das Kernfaktum, wie C.S. Lewis sagte, wie ich am Anfang erwähnt habe, das ist der Kernfakt. Ohne die Auferstehung Jesu haben wir kein Christentum. Die Auferstehung von Lazarus hat Jesu Gottheit bewiesen, aber hat keine sozusagen weitere Implikationen für die ganze Welt. Jesus' Auferstehung hatte Implikationen für die ganze Geschichte und Welt.
Professor Lennox, jetzt gibt es ja aber auch heute noch Menschen, die behaupten, Tote auferwecken zu können in unserer heutigen Zeit oder daran glauben, dass Tote auch wirklich jetzt schon hier in diesem Leben leiblich auferstehen können. Halten Sie das für möglich? Und damit verbunden auch, das ist letztendlich eine Doppelfrage, was denken Sie über Wunderheiler, über Heilungsprediger? Es geht ja in eine ähnliche Richtung, da würde uns Ihre Einschätzung mal interessieren.
Ja, also meine Einschätzung ist bei weitem nicht so wichtig, als prinzipiell über diese Sache zu denken. Wenn wir zur Bibel kommen, es ist ganz zu merken, dass Wunder in der Geschichte gruppieren sich. Die finden nicht ständig statt. Zum Beispiel, es gibt eine Gruppe bei der Ausfahrt von Ägypten. Es gibt eine Gruppe in der Zeit von Elia und Elisa. Es gibt dann sehr viele zu der Zeit von Jesus und den Aposteln. Aber relativ wenig, die wirklich belegt werden können. Und die Gefahr ist, dass es gibt Leute, die Wunder sozusagen unter jedem Stein sehen. Und das Gegenpol ist Leute, die versuchen, Gottes Macht abzugrenzen. Also persönlich, ich kann Gottes Kraft nicht abgrenzen. Er hat mich neues Leben geschenkt. Er kann natürlich Menschen heilen und er kann Leute aus den Toten auferwecken und er wird es massiv in der Zukunft tun. Nun, wir müssen alle Ansprüche nehmen und untersuchen. Und hier kommen wir zu einer großen Schwierigkeit. Und ich glaube, wahrscheinlich in Deutsch als auch in Englisch, es gibt mehrere Bücher von überzeugten Christenmediziner geschrieben, die wirklich versucht haben, gewisse Ansprüche von Menschen heute, dass sie Toten auferweckt haben und so weiter, und haben sehr wenig, wenn überhaupt, Gründe gefunden. Und so, ich sage, wir müssen aufpassen. Aus einem anderen Grund auch. Ich habe gesagt, dass Gott mich neues Leben gegeben hat. Ich habe den Heiligen Geist von ihm empfangen. Und wenn Jesus wiederkommt, es wird der Heilige Geist, der mich auferwecken wird. Aber Paulus sagt, der Heilige Geist, der in eurem sterblichen Körper wohnt. Wir sind sterbliche Menschen. Und wir müssen Acht geben, dass manchmal Leute werden so aufgeweht innerlich, dass sie meinen, wenn sie nur genug Glaube hätten, persönlich, sie können alle Krankheiten heilen, Leute aufstehen lassen und so weiter. Und sie vergessen total. Erstens, dass wir sterblich sind. Und zweitens, dass auch weil Gott kann, natürlich kann er diese Wunder tun, er ist nicht immer bereit, sie zu tun, auch wenn wir tiefgläubig sind. Zum Beispiel Paulus selbst. Offensichtlich hat er Probleme, ärztliche Probleme mit seinen Augen. Und er hat zu dem Herrn gebetet, dass er das erleichtern würde, weil es sehr schwierig war für ihn als jemand, der wollte die Heilige Schrift lesen. Und der Herr hat eine Antwort gegeben, nicht, dass er ihn heilen würde, sondern mein Gnade ist für dich genug. Und so, ich möchte, dass wir Gottes Kraft nicht unterschätzen, aber dass wir Gottes Bereitschaft, einfach alles zu machen, was wir meinen, er soll machen, im Anblick auf Heilung und so weiter. Wir müssen sehr vorsichtig sein, weil meiner Erfahrung nach, und ich habe mehrere tiefe Erfahrungen davon, wenn Leute sich selbst überzeugen, wenn sie vielleicht einen Tumor haben und meinen, dass Gott sie heilen wird, das kann zu furchtbaren Enttäuschungen. Und einen Fall werde ich nie vergessen. Er war ein Freund seit Jahren, ein Tumor ist gekommen und dann weggegangen. Und er meinte, ich bin geheilt worden. Und dann ist es zurück. Und ich habe zu ihm gesagt, mein Freund, sind deine Kinder und deine Familie vorbereitet auf einen möglichen Tod? Nein. Ich werde geheilt werden. Aber er ist gestorben. Und das Endergebnis war, dass die Kinder wollten nichts mehr über Gott wissen, weil er war der Gott, der lügt. Sie meinten, er hätte versprochen, Vati zu heilen. Es ist nicht passiert. Hier ist, und ich habe sehr schnell über viele sehr wichtige Dinge übersprungen. Und es ist viel besser, wenn wir noch viel mehr Zeit hätten. Aber ich glaube, es gibt gute, gläubige Lehrer und Ärzte in Deutschland, die viel über diese Sache geschrieben haben. Wir müssen Gott nicht begrenzen, aber wir müssen unsere Erwartungen manchmal begrenzen im Lichte der Heiligen Schrift und Erfahrung.
Ja, ganz herzlichen Dank für diese ausgewogene Antwort. Das hilft wirklich sehr, sehr weiter und zeigt auch nochmal, wie wichtig es ist, dass wir uns in unserem Glauben auch wirklich auf die Verheißungen stützen, die Gott uns gegeben hat und nicht irgendwas selbst erfinden in dem Zusammenhang. Eine weitere Frage, die hier gestellt wurde: Denken Sie, dass Gott absichtlich Dinge tut, die nicht wissenschaftlich erklärbar sind?
Ich lache deswegen. Das ist so eine schöne Formulierung, weil Gott ein Universum geschaffen hat. Und dieses Universum an und für sich, die bloße Tatsache, dass es etwas gibt und nicht nichts, ist ein Hinweis auf das Übernatürliche. Und sehr oft, wenn ich mit meinen Kollegen und Wissenschaftlern spreche, sie sagen, Herr Lennox, Sie glauben an Wunder wie die Auferstehung. Ja, sage ich, das tue ich. Aber Moment mal, die Tatsache, dass Sie, mein Freund, denken können, ist übernatürlich. Was? Und dann kommen wir zu etwas, das ich gestern gesagt habe. Es gibt keine naturalistische Erklärung für Rationalität, für Denkfähigkeit. Und C.S. Lewis hat es sehr deutlich gesagt. Das bestätigt, dass unsere Rationalität, unsere Denkfähigkeit ist etwas nach dem Bilde Gottes und ist strikt übernatürlich. Es kann nicht durch natürliche Prozesse erklärt werden. Und so oft starte ich dort, nicht mit der Auferstehung Christi, die lehne das sowieso ab, aber wenn man jemanden bringen kann, darüber nachzudenken, Moment, es gibt etwas mit meinem Denken, das nicht in einem naturalistischen Schema passt, das öffnet eine Tür manchmal zu Weiterdenken, das vielleicht doch ein Wunder, wie die Auferstehung auch passieren kann.
Ja, danke schön. Ich will gerne die Zeit nutzen. Wir haben noch gut 9 Minuten, um direkt zur nächsten Frage weiterzukommen. Die nächste Frage ist wieder eine persönliche Frage, auch über Ihr Glaubensleben. Und zwar, Dr. Lennox, hatten Sie in Ihrem Glaubensleben als gottesfürchtiger Wissenschaftler schon persönlich Schwierigkeiten, an Wunder zu glauben? Vielleicht auch an die Wunder, die in der Bibel überliefert sind. Wie sind Sie persönlich mit dem Zweifel umgegangen, sofern er vorhanden war?
Zweifel hat mehrere Bedeutungen. Und alsbald ich dieses Wort höre, will ich zuerst sagen, dass Zweifel für manche Leute bedeutet wie ein schwarzes Loch, das alles scheint zusammenzubrechen, keine Hoffnung, kein Licht, nichts. Im Zusammenhang mit den biblischen Wunder habe ich das nie erfahren. Warum? Weil ganz am Anfang habe ich einige Bücher gelesen, wo Leute versucht haben, die Auferstehung Jesu zu verleugnen. Die haben versucht beweisen, sozusagen, dass Jesus nicht aus den Toten auferweckt würde, weil sie klar gesehen haben, dass das der Kern des christlichen Glaubens war. Die wollten den christlichen Glauben zerstören. Aber sie sind Christen geworden unterwegs. Und das hat mich tief beeinflusst, weil, wie ich vorhin gesagt habe, ich bin in einem christlichen Zuhause aufgewachsen. Und trotzdem habe ich mich auseinandergesetzt mit der Auferstehung von vielleicht 11 oder 12 Jahre alt. Und daher, als ich erwachsen wurde und hörte, was viele Atheisten sagten und so, ich war für sie vorbereitet. Und ich habe entdeckt, dass sehr wenig von ihnen hatten je einen einzigen Indiz für die Auferstehung Jesu gehört. Und so in dieser Hinsicht war ich begnadigt, dass ich das nicht. Aber ich verstehe Leute, vor allem, wenn ihre naturwissenschaftliche Ausbildung kommt und sie sind Atheisten oder Agnostiker oder was weiß ich. Und dann, sie treffen einen Christen und dann geht's los. Ich kann verstehen, wie Leute Schwierigkeit haben mit gewissen Wundern in der Bibel. Und ich muss bekennen, ich habe nicht alle Wunder in der Bibel verstanden sofort. Es gibt gewisse Dinge in der Bibel, die ich nicht ganz verstehe, auch heute noch. Aber mit der Zeit und mit der sozusagen Forschung in der Bibel und mit meiner Offenheit zur Kritik, Schritt für Schritt, meine Zuversicht ist durch viele Jahre gewachsen. Und so, wenn Fragen kommen, zweifelst du daran, würde ich sagen, zweifel nicht, aber wir können Fragen stellen. Was sind Ihre Fragen darüber? Und dann können wir weiter sprechen.
Danke für diese Antwort. Und wir hoffen, dass, wenn Sie als Zuschauer einige Zweifel haben, dass Sie auch besonders durch diese Antwort angesprochen wurden. Kommen wir nochmal zurück zur Auferstehung Jesu. Sie sind ja auch in Ihrem Vortrag darauf eingegangen, dass Jesus nach seiner Auferstehung einigen Jüngern erschienen ist. Ich meine, indirekt sind Sie auch auf 1. Korinther 15 eingegangen, wo auch mal mehrere Menschen auf einmal 500 Jesus gesehen haben. Hier stellt jemand die Frage, wieso können allein die Jünger Jesu die Auferstehung bezeugen? Wäre es nicht besser für Jesus gewesen, wenn er sich der ganzen Bevölkerung gezeigt hätte? Damit verbunden wahrscheinlich die Frage, warum hat das nicht getan?
Ja, also noch eine Bemerkung zur vorgehenden Frage. Interessant ist es in der Bibel, dass die Jünger gezweifelt haben und dass Jesus hat ihr Zweifel geantwortet. Thomas ist der bekannteste. Die anderen sagt, er ist auferstanden. Er hat gesagt, ihr habt ihn gesehen. Na, das gibt's nicht. Und er wollte Indizien für sich selbst. Und so, ich erwähne das, weil Gott unseren Zweifel versteht, wenn wir zweifeln. Und so können wir, wenn ein Zuschauer Zweifel hat, wir können offen sein mit Gott darüber. Und es ist gut, mit einem Freund oder Pastor oder sowas diese Sache zu besprechen. Also, diese Frage, natürlich kann man Jesus und Gott sehr schwierig hinterfragen. Das heißt, die Art und Weise, wie Gott sich der Welt geoffenbart hat, passt oft nicht in der Art und Weise, wie die Menschen sowas im Voraus beschreiben würden. Er ist in diese Welt gekommen, ohne groß Aufruhr und so. Ein Baby in Bethlehem geboren. Und fast niemand hat es gemerkt. Nur drei Weise oder so vom Osten, einige Hirten und so weiter. Und das zeigt mir, und wir sehen solche Dinge durch das ganze Neue Testament, dass Gott versucht uns nicht durch Sturm und Drang und Blitz und was weiß ich und Donner und einfach große, kräftige Dinge zu überzeugen, sondern er will, dass wir eine Botschaft hören. Eine Botschaft von Errettung, von Frieden mit Gott und so weiter. Das wird bestätigt durch gewisse Dinge, die Jesus getan hat, Aber die waren keine beliebige Sache. Die waren alle, die zum Beispiel, ich denke an die sogenannten Zeichen in Johannes Evangelium, die alle, die zeigen, wer er war, die bauen sich auf in Johannes Evangelium und die Auferweckung von Lazarus ist ein davon, zu zeigen, wer er war. Aber Jesus hat immer den Leuten gelassen, Indizien zu sehen und sich selber zu entscheiden. Und wann zum Beispiel, wir lesen im Neuen Testament, dass er große Werke irgendwo in einem Dorf gemacht hat und die Leute haben das gesehen und gesagt, wir wollen dich nicht, geh weg. Er ist weggegangen. Er drängt sich nicht in unser Leben. Und so, wenn jemand sagt, warum hat die ganze Welt ihn nicht auf einmal gesehen? Aber ich zweifle selber, ob das zu echten Glauben fährt. Und daher denke ich, dass 1. Korintherbrief, das vorhin erwähnt wurde, zeigt uns, dass Jesus erschienen ist zu Individuen, zu kleinen Gruppen, zu einer großen Gruppe von 500 Leuten. Und das genügt. Warum ist das nicht genug? Was will man mehr desselben? Oder möchte man sehen, hier ist genug zu sehen, dass etwas ganz Eigenartiges passiert. Was ist das etwas? Was ist die Botschaft des Christentums? Und bald lernt man, es ist nicht bloß eine Botschaft über Wunder. Es ist eine Botschaft über einen Menschen, dessen Status sozusagen durch die Auferstehung begründet ist. Aber die Botschaft hat mit der Tatsache zu tun, dass ich sehr nötig bin eines Verhältnisses mit Gott. Und dass dort kommt die Frage der Sünde, Buße zu tun, an Christus zu glauben und diese Dinge. Es ist nicht bloß eine Frage von überwältigt zu werden, dass es völlig klar ist und ich kann nichts anderes. Aber Gott will nicht, dass wir unter Druck kommen und zu sagen, müssen glauben, zwangsläufig, sondern dass wir sehen, wer er ist. Wir sehen, wie anziehend er ist, wenn ich das sagen darf, wie Petrus. Und wenn ich bereit bin, ihn als Herrn Heiland anzunehmen und meinen Rücken zu kehren gegen die Sünde und ihn zu akzeptieren, dann geschieht das größte Wunder. Und so ist es wichtig, einen Sinn für Proportionen zu haben.
Ganz herzlichen Dank.
Und ich stelle Fragen. Ich habe zu manchen Leuten, die genau diese Fragen gestellt haben, würdest du persönlich glauben, wenn Jesus plötzlich erschienen ist? Und manche haben gesagt, nein, ich würde das als Halluzination beschreiben.
Professor Lennox, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich auch heute wieder die Zeit genommen haben. Unsere Zeit hier ist leider abgelaufen. Deswegen danken wir Ihnen. Ich denke, das waren auch sehr gute Schlussworte, die Sie gerade noch gesagt haben. Und sag Ihnen mal bis morgen Abend und übergebe an den Moderator des heutigen Abends.